Nun, Jesus zog ab und zu, zog er sich zum Gebet zurück in die Berge und eines Tages nahm er seine Jünger Petrus, Johannes und Jakobus mit. Und während Jesus betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Da geschah offensichtlich etwas ganz Sonderbares. Und auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Für einen kurzen Augenblick wurde der Vorhang zur unsichtbaren Welt aufgezogen. Zwei berühmte Männer der Geschichte Israels erscheinen bei Jesus, Mose, der Repräsentant des Gesetzes, und Elia, der Repräsentant der Prophetie. Da Elia hier bei Jesus in Erscheinung trat, können wir davon ausgehen, dass er der bedeutendste Prophet Israels ist. Jesus brachte Elia sogar in Zusammenhang mit dem Dienst von Johannes dem Täufer und man bringt auch Elia mit den zwei Zeugen in der Offenbarung Kapitel 11 in Verbindung, nämlich dass der eine dieser beiden Zeugen Elia ist und der andere Mose. Ihr könnt die Stellen nachlesen im Bibelstellen zum Nachschlagen. Es wird sich also lohnen, wenn wir beim Leben von Elia etwas genauer hinschauen. Er lebte ja fast 900 Jahre und wirkte fast 900 Jahre, bevor Jesus wirkte. Elia, wie könnte es anders sein, wurde mit einer sehr schwierigen Aufgabe betraut. Deshalb heißt diese Reihe auch Elia mit einer sehr schwierigen Mission betraut. Im ersten Teil dieser Predigtreihe werden wir das schwierige Umfeld etwas kennenlernen, in dem Elia lebte und seinen Auftrag zu erfüllen hatte. Wir werden aber auch sehen, wie Gott, und das werden wir durch die ganze Serie immer wieder, wird uns das begegnen, wie Gott in einzigartiger Weise für seine Nachfolger sorgt. Nun, im Jahr 874 vor Christus wurde Ahab nach dem Tod seines Vaters Omri König von Israel. Und Israel war damals ein gespaltenes Reich. Die ersten Könige Israels, die einen kennen das, haben dieses Blatt in der Bibel liegen, das ist immer sehr hilfreich. Die ersten drei Könige Israels sind Saul, David und Salomo. Diese drei regierten über allen zwölf Stämmen Israels. Doch dann, als Rehabeam, der Sohn Salomos, König wurde, lehnten sich die 10 Stämme Israels gegen Rehabeam auf. Das heißt, das könnt ihr auch alles natürlich nachlesen. Ich kann nicht zu fest ins Detail gehen. Auf jeden Fall hatte Rehabeam wollte seine Regierung noch härter als sein Vater gestalten. Und dann haben sich die 10 Stämme von ihm gelöst, haben ein eigenes Königreich gegründet. Und dieses Königreich, da spricht man dann vom Nordreich. Das sind die 10 Stämme Israels. Und in diesem Nordreich war Samaria die Hauptstadt. Der Vater, also der 6. König hier, der Omri, das ist der Vater von Ahab, von dem wir dann in dieser Predigtreihe viel hören werden, Ahab. Der Omri, der baute eine Stadt, eine neue Königsstadt und nannte sie Samaria und fortan war Samaria die Hauptstadt, Regierungssitz und von dem Nordreich. Zurückblieben die 12 Stämme Israel, die 2 Stämme Israels, Benjamin und Juda. Die Hauptstadt, und da spricht man vom Südreich, ist Jerusalem. So war die Situation dieser beiden Reiche, und da gab es dann zwischendrin, dass sie befreundet waren, dann gab es zwischendrin Zeiten, da führten sie Kriege gegeneinander, das war ganz verschieden, eine turbulente Zeit eigentlich. Elia wirkte im Nordreich. Hier sehen wir Elia und hauptsächlich, was wir wissen, was in der Bibel berichtet wird, erfahren wir am meisten in der Zeit, in der Regierungszeit des Königs Ahabs. Das sind so die Begebenheiten und hier sehen wir das noch ein bisschen geografisch. Hier haben wir Samaria, das ist also Israel, das Nordreich, und hier haben wir Juda, das Südreich mit Jerusalem als Hauptstadt. So war das aufgeteilt und vor allem hier in Samaria, das war der Wirkungsort von Elia. Ahab regierte 22 Jahre in Samaria, aber er war kein gottesfürchtiger Mann. Im Gegenteil, noch mehr als seine Vorgänger tat Ahab das, was dem Herrn missfiel. Ahab führte den Götzendienst weiter, den der erste König Israels, Jerobeam, also der quasi, das war, Jerobeam war der Führer dieser Teilung des Reiches, der war der Anführer dieser 10 Stämme, wurde dann König, und er führte einen fürchterlichen Götzendienst ein. Damals befürchtete nämlich Jerobeam, die 10 Stämme Israels könnten sich wieder dem König von Juda anschließen, wenn sein Volk für die jüdischen Feste nach Jerusalem reisen musste. Denn die großen jüdischen Feste alle Jahre, die waren ja in Jerusalem, da war der Tempel, spielte da eine zentrale Rolle und da mussten eigentlich alle Juden nach Jerusalem kommen. Und er hatte dann Bedenken, wenn das geschieht, dann werden die früher oder später von mir abfallen und wieder auf den König des von Jerusalem, also des Südreiches hören. Jerobeam überlegte sich, was er dagegen tun könnte, und er ließ 2 goldene Stierbilder anfertigen und sagte zum Volk: Ihr braucht nicht länger zum Tempel in Jerusalem zu gehen. Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Und wer nun die Bibel einigermaßen kennt, dem kommt blitzartig natürlich die Wüstenwanderung im Sinai im Sinn. Das goldene Kalb. Das ist eigentlich ein Götze aus Ägypten. Und nun hat er dieses goldene Kalb wieder aufleben lassen. 2 goldene Kälber, die Israel als Gott, als den Gott Israels anbeten sollten. Und mit diesen Götzen errichtete er 2 Anbetungsstätte. Eine in Bethel, das sehen wir, ist genau im Grenzgebiet zu Juda. Das heißt, somit hat er die Leute, die allenfalls nach Jerusalem gehen wollten zum Fest, konnte er abfangen an dieser Anbetungsstätte, und nach Dan auf der anderen Seite seines Regierungsgebietes hat er dann die Leute, die halt mehr in diesem Gebiet wohnten, gingen dann zu dieser Anbetungsstätte. Und so hielt er die Leute davon ab, nach Jerusalem zu reisen, obwohl Gott das so angeordnet hatte. Damit war es ihm aber noch nicht genug. Er ließ zudem im ganzen Land kleinere Heiligtümer und Anbetungsstätten errichten und setzte willkürlich Priester ein, die nicht aus dem Stamm Levi, die nicht aus dem Stamm Levi kamen. Und das war ja für Israel eigentlich nicht möglich. Der Stamm Levi war da für den Gottesdienst, für die Anbetung Gottes. Und er nahm dann einfach aus allen irgendwelchen Leuten, machte er zu Priestern. Er hat also für das, was, für die Überlieferung, für das, was Gott angeordnet hatte, überhaupt keinen Sinn, keinen Respekt. Und so etablierte Jerobeam den Götzendienst und man verehrte diese Götter und vermischte diese religiösen Rituale mit der Anbetung Jahwes, des Gottes Israels. Ein klassischer Synkretismus entwickelte sich hier, eine Vermischung der Religionen, so wie sie uns ja auch nicht unbekannt ist. Man nimmt also jede Religion, was einem passt, seine lässt man weg. Und genauso hat er einen Synkretismus erzeugt. Und man kann sich kaum vorstellen, dass die Sünde Jerobeams noch zu übertreffen ist. Doch Ahab hatte tatsächlich noch einiges draufgesetzt, was noch viel schlimmer war. Er heiratete Isebel, eine Tochter Etbals, des Königs der Phönizier, und er ging so weit, dass er dem Gott Baal Opfer darbrachte und sich vor ihm niederwarf. Er heiratete also eine Phönizierin, die Isebel, oder wie man sie halt betont, man kann Isebel sagen oder Isebel, je nachdem, welche Silbe man betont. Die kommt aus Phönizien. In Phönizien herrschte Baalskult, und so praktisch importierte Isebel diesen Baalskult. Und Ahab unterstützte das tatkräftig und baute dem Baal einen Tempel in Jerusalem und betete ihn an. Ging also unglaublich weit. Und auch für Asherah, die oft als Gemahlin des Baals verstanden wurde, baute er eine Anbetungsstätte. Isebel war es jedoch nicht genug, dass ihre Religion in Israel Eingang finden konnte. Sie wollte den Glauben und den Gottesdienst zu Ehren Jahwes, des Gottes Israels, komplett ausrotten. Um dieses Ziel zu erreichen, ließ sie im ganzen Land die Propheten Jahwes ermorden. Und so musste man damit rechnen, dass der jüdische Glaube in Israel komplett verschwinden würde. Die Religionsvermischung wurde zugunsten Baals aufgehoben. Das war also ein ganz gefährlicher Abschnitt der Geschichte Israels. Gott wird komplett verstoßen. Man will nichts mehr von dem Gott Israels wissen. Alle Propheten versuchte man zu töten. Nur noch die Anbetung des Baals und der Aschera duldete man. Hinter dieser Taktik steckte die Isebel. Nun musste Gott handeln, um diese Entwicklung zu stoppen. Und Gott sandte Elia zu Ahab. Elia tritt in der Bibel hier zum ersten Mal in Erscheinung. Aber wir können davon ausgehen, dass er bereits vorher als vollmächtiger Prophet bekannt war und der König Ahab ihn sehr gut kannte. Sonst hätte er ihn vielleicht gar nicht an den Hof kommen lassen. Und Elia sagt zu Ahab: So gewiss Jahwe, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Leider wird uns nicht berichtet, wie Ahab auf diese Ansage, auf diese Nachricht reagierte. Ich vermute, dass es ihm in diesem Moment eigentlich gleichgültig war, was Elia sagte. Vermutlich war er von seinem Weg dermaßen verblendet, dass er diese Androhung nicht einmal ernst nahm. Leider ist das oft so, dass Menschen, die sich von Gott entfernt haben, sich durch nichts mehr beeindrucken lassen, nicht mehr durch Worte, nicht mehr durch die Bibel. Sie sagen dann, ja, was in der Bibel steht. Habe ich früher mal, aber nee, jetzt. Nichts beeindruckt sie mehr. Sie können sich nicht vorstellen, dass Gott richtend eingreifen könnte. Und nüchtern betrachtet war Gottes Eingreifen eigentlich zu erwarten. Bereits zu Mose, also immerhin circa 600 Jahre früher, sagte Gott, dass er das Volk Israel reich segnen würde, wenn sie ihm folgen, dienen und seine Gebote halten würden. Zum Beispiel heißt es dort: In der Stadt und auf dem Felde schenkt er euch Gedeihen, gesunde Kinder gibt er euch und reiche Ernten, eure Rinder, Schafe und Ziegen werden sich vermehren. Und das wird dann weiter fortgeführt, ihr könnt das selber nachlesen, 3. Mose 26 oder 5. Mose 28, da geht es um Segen und Fluch. Da gibt es viel Segen, immer genug zu essen, Frieden im Land und so weiter. Und Gott sagte aber auch, was geschehen würde, wenn sie ihn verstoßen, seine Gebote verachten und andere Götter verehren würden. Dann würde er nämlich dem Volk seinen Segen entziehen. Fehlender Regen ist eine der Folgen, es gibt noch viele mehr. Aber da steht zum Beispiel: Der Himmel über euch wird wie eine bronzene Glocke sein und die Erde unter euren Füßen hart wie Eisen. Statt Regen werden Staub und Asche vom Himmel fallen, bis ihr völlig vernichtet seid. Es ist eine Katastrophe, wenn Gott seinem Volk den Segen entzieht. Und natürlich könnte man jetzt Gott beschuldigen, man könnte ihm vorwerfen, warum bist du nicht geduldiger? Man könnte ihm fehlende Liebe vorwerfen. Das kannst du doch mit diesen armen, uns armen Menschen nicht machen. Das tun tatsächlich viele Menschen heute. Man klagt Gott an. Es ist eben viel einfacher, die Verantwortung von sich zu weisen. Aber Fakt ist, dass Israel den Segen Gottes verspielt hat. Sie haben andere Götter verehrt. Sie fanden es nicht nötig, auf Gott zu hören. Sie haben den Segen verspielt. Sie tragen die Verantwortung. Sie waren schlicht und ergreifend zu weit gegangen. Gott sagt nun Elia, er soll sich in Sicherheit bringen, denn sobald der König realisieren wird, dass der Regen tatsächlich ausbleibt und das ganze Land austrocknet und verbrennt, wird er Elia suchen lassen, weil dann wird er sich wieder daran erinnern, dass Elia gesagt hat, nicht bevor der Regen aufhört und nicht ohne mein Wirken wird wieder Regen kommen. Er würde ihn also suchen lassen und da war er gar nicht zimperlich, das werden wir nächstes Mal noch sehen. Er wusste nämlich, nur Elia kann diesen Fluch abwenden und dafür sorgen, dass es wieder regnet. Elia befolgte Gottes Anweisung und versteckte sich am Bach Krit, der in den Jordan fließt. Und Gott war darum besorgt, dass Elia dort überleben konnte. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch und Wasser bekam er aus dem Bach. Übrigens muss man nebenbei, es gibt Übersetzer, die sagen, Raben von den Konsonanten her könnte man auch, wenn man andere Vokale einsetzt, als Araber übersetzen. Das kann man machen, wie man will. Auf jeden Fall hat ihn Gott versorgt, ob es Raben oder Araber sind, ist eigentlich nicht so wesentlich. Ich befürchte, dass viele Christen den Gedanken, dass Gott uns seinen Segen entziehen könnte, praktisch für unmöglich halten. Wir können uns, wie damals die Israeliten, für alles, was wir tun, eine gute Erklärung zurechtlegen. Wir können bei allem, was wir tun, alles so erklären, dass wir nicht die Opfer, sondern die Täter sind. Das sind wir ja Weltmeister in dem. Der Täter ist das Opfer. Auch in der Rechtsprechung übrigens ein interessantes Thema. Wir gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass Gott für unser Fehlverhalten Verständnis haben muss. Wir erwarten vor ihm sogar Verständnis, auch dann, wenn wir ihn komplett ablehnen. Da sagt zum Beispiel einer seinem Freund, der nicht mehr glaubt, dass es überhaupt einen Gott gibt, Gott nimmt in Kauf, dass du eine Zeit lang Probleme mit ihm hast, damit du wieder an dich glauben kannst. Hä? Was ist denn da los? Gott nimmt eine Zeit lang die Probleme in Kauf, die du hast, damit du wieder an dich glauben kannst. Ich habe gemeint, er könne nicht mehr an Gott glauben. Es geht darum, dass er an sich selbst glaubt. Eigenartig. Oder ein ehemaliger Evangelist meint, wenn es Gott gibt, dann kann er sich doch spielend wieder in mein Leben, lieben. Mit anderen Worten, da wird der Spieß umgedreht und die eigene Verantwortung, die man hat, wird Gott zugeschoben. Doch Gott hat sich durch sein Sterben am Kreuz schon lange in unser Leben hineingeliebt und mehr Liebe gibt es einfach nicht. Es gibt nicht mehr Liebe. Niemand behauptet, wer sich gegen Gott auflehnt und ihn verachtet, nicht gut und angenehm leben könnte. Aber es geht doch im Leben nicht darum, ob mir etwas gefällt oder nicht. Die Kernfrage des Lebens ist nicht, ob uns etwas gefällt oder nicht. Die Kernfrage unseres Lebens ist, was denn Gott gefällt. Das ist die Kernfrage. Und das muss natürlich auch gesagt sein. Natürlich, viele machen dann den Link, ja, was Gott gefällt. Link, langweiliges Leben, Trübsalblasen, nicht mehr lachen, nur immer arbeiten, Tag und Nacht beten. Dann kommt die ganze Leitung und denkt, das kann doch kein Leben sein. Da muss man vielleicht mal genauer hinschauen, was Gott gefällt. Aber das ist die Kernfrage. Und das muss jetzt auch gesagt sein, was Gott gefällt, das tut uns in jeder Hinsicht gut. Das vergessen wir manchmal. Wir sehen, was wir dann vielleicht nicht tun, was andere tun. Aber wisst ihr, bei der Erziehung ist es doch genauso. Wenn wir unseren Kindern etwas sagen, was sie nicht tun dürfen, dann finden sie doch das mega doof. Sie verstehen das gar nicht. Warum darf ich jetzt das nicht? Und dann werden die Kinder älter, haben eigene Kinder und dann plötzlich machen sie das gleiche mega doofe ihren Kindern gegenüber. Warum? Weil sie begriffen haben, dass das, was die Eltern, nicht alles, was die Eltern sagen, aber das, was sie in dem Fall gesagt haben, für sie auf lange Sicht des Lebens eben besser war, als wenn die Eltern nichts gesagt hätten. Und deshalb ist das, was Gott gefällt, in jeder Hinsicht gut und besser für uns. Auch wenn wir im Moment das ein bisschen doof finden und denken, warum soll ich jetzt das nicht tun? Ja, warum nicht? Weil es dir immer schlussendlich besser geht, wenn du das tust, was Gott gefällt. Das Neue Testament fordert uns ständig heraus, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Im Hebräer wird dieser Gedanke etwas zugespitzt. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Nun, da hat ein Vers gefehlt, Entschuldigung. Der Bach Krit, an dem Elia saß, trocknete aufgrund der anhaltenden Trockenzeit aus und Gott forderte Elia auf, geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort, ich habe eine Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Ich finde das schon ein bisschen bemerkenswert, oder? Er sitzt hier, ungefähr ist der Bach Krit, wobei man weiß nicht genau, wo er ist, aber gehen wir jetzt mal davon aus, ist egal, ungefähr da. Da ist ja der Jordan. Jetzt schickt Gott diesen Propheten nach Phönizien, dort, wo die Isebel herkommt, dort, wo der Baalskult hochgehalten wird. Also das zeigt doch, also praktisch in die Höhle des Löwen wird er geschickt. Das zeigt, Gott hat absolut keine Berührungsängste. Wir sagen, oh, Elia, geh ja nicht dorthin, du könntest dort vom Glauben abfallen. Stell dir vor, dort ist der Baalskult noch viel schlimmer als in Samaria. Also in Israel. Nein, Gott schickt ihn dorthin. Gott hat keine Berührungsängste, und so folgte Elia den Anweisungen Gottes. Und als er nach Sarepta kam, fiel ihm eine Frau auf, die Holz auflas, und er bat die Frau, bring mir doch etwas Wasser. Und als er sich auf den Weg machte, rief er ihr hinterher, bring auch noch etwas Brot mit. Und da wandte sich die Frau um zu ihm und sagte, so gewiss, Jahwe, dein Gott lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Hand von Mehl, voll Mehl und im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben. Also ist dabei, sozusagen die Henkersmahlzeit zu kochen. Diese Frau wusste, warum auch immer, von Anfang an, dass Elia ein Prophet des Gottes Israels war. Deshalb sagt sie gewiss, Jahwe, dein Gott. Den sofort erkannt. Interessant. In Phönizien, wo der Baalskult so stark war. Sie war sofort bereit, diesem Propheten zu gehorchen. Und es scheint, dass sie nicht Baal, sondern dem Gott Israels vertraute. Doch diese Frau hatte mit ihrem Leben bereits abgeschlossen. Die Hungersnot war in Phönizien ebenso groß wie in Israel. Und wer hilft schon einer armen Witwe? So fand sie sich damit ab, dass sie mit ihrem Sohn sterben würde. Und was Elia nun dieser Frau sagt, die quasi ihre Henkersmahlzeit vorbereitet, klingt im ersten Moment angesichts der Not etwas egoistisch, etwas lieblos, nicht seelsorgerlich, feinfühlig. Geh heim und tu, was du vorhast, aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst. Das war noch das Seelsorgerlichste. Hab keine Angst. Genau. Aber sonst ist es ein bisschen dreist, klingt das. Aber natürlich war das nicht alles. Bevor sie dann gingen, sagt er gleich auch noch hinzu, Jahwe, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Also er sichert dir zu, du wirst nun immer genug zu essen haben. Gott wird dich versorgen. Der Gott Israels wird diese heidnische Witwe während der Hungersnot versorgen. Das ist doch sehr erstaunlich. Aber diese Witwe zeigt ein Verhalten, das im Volk Israel damals fremd geworden war. Sie befolgte die Anweisungen des Propheten. Sie war bereit, Gott zu gehorchen. Von diesem Tag an hatte die Frau immer genügend Öl und Mehl, um ihren Sohn, sich selbst und Elia zu ernähren. Und eines Tages wurde der Sohn dieser Frau krank und starb. Und traurig und erschüttert sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn jetzt sterben. Diese Frau wusste um ihre eigene Schuld und sie ging davon aus, dass durch die Begegnung mit Elia ihre Schuld in den Fokus Gottes geraten ist. Es ist ja der Mann Gottes bei ihr und jetzt sieht Gott ihre Schuld. Und sie nimmt jetzt an, hat das so verstanden, dass sie für ihre Schuld mit dem Tod ihres Sohnes bezahlen muss. So dachte man halt damals. Gedanken, die uns fremd sind, die aber dort normal waren. Doch Elia nahm ihren Sohn auf sein Zimmer und flehte zu Gott und sagte, Jahwe, mein Gott, willst du wirklich diese Frau ins Unglück stürzen und ihr den einzigen Sohn nehmen? Sie hat mich doch so freundlich in ihr Haus aufgenommen. Herr, willst du das wirklich tun? Willst du als ein Gott dastehen, der sich quasi noch an denen nicht gnädiger weist, die seinen ihnen helfen. Offensichtlich war Elia über die Situation auch bestürzt und er konnte nicht vorstellen, dass Gott diese Frau ihren Sohn wegnimmt. Und so kämpfte er um das Leben dieses Kindes. Er legte sich dreimal auf das Kind und rief, Jahwe, mein Gott, lass doch sein Leben wieder kommen. Und Gott erhörte Elia und schenkte dem Buben das Leben wieder. Und so brachte Elia das Kind seiner Mutter zurück und die natürlich war vor Freude außer sich und sagte, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist, auf das Wort, das du im Namen Jahwe sprichst, ist Verlass. Damit war ihr letzter Zweifel beseitigt und sie wurde dadurch in ihrem Glauben an den Gott Israels, an Jahwe, bestärkt. Gott versorgt also seine Nachfolger in zweierlei Hinsicht. Einerseits sorgt er dafür, dass sie genügend zu essen haben, auch wenn es nicht im Überfluss war, aber es reichte zum Überleben. Und andererseits sorgt Gott dafür, dass seine Nachfolger in ihrem Vertrauen gestärkt werden. Er hat diese Witwe gestärkt in ihrem Glauben, hat sie ermutigt. Hat ihr nicht nur zu essen gegeben, sondern hat ihr auch etwas für die Seele gegeben, im Vertrauen zu ihm zu wachsen. Jesus nimmt übrigens auch einmal Bezug auf diese Witwe, die Juden in Kapernaum, das war der Wohnort von Jesus, wollten nicht auf ihn hören. Und Jesus hielt ihnen entgegen, dass es zu allen Zeiten vorkomme, dass Propheten im eigenen Volk nicht Gehör fänden. Ein Beispiel für diese Tatsache wies er eben auf diese Witwe hin. Ich erinnere euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen als es in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Elia wurde zu einer Heidin geschickt, die nicht einmal auf israelitischem Boden lebte. Offensichtlich fand Gott damals im Volk Israel keine Witwe, die auf Elia gehört hätte. Das zeigt, was für einen schlimmen Zustand das Volk, die Israeliten damals waren. Keine Witwe, die die Anweisungen des Propheten befolgt hätte. Und an diesem Beispiel sehen wir ganz deutlich, dass Gottes Segen bei denen bleibt, die ihm dienen. Bei den Menschen, die ihm treu bleiben, egal zu welchem Volk sie gehören. Gott ist es dann egal, ob du Jude bist, ob du Italiener bist oder Franzose oder Schweizer oder ob du Iraker oder Iraner bist, ist ihm völlig egal. Die Frage ist, ob du ihm vertraust. Und Menschen, die ihm vertrauen, wird er durch schwierige Zeiten hindurchführen und er wird sie tragen. Und das ist bis heute so. Wie diese Witwe auf Elia hörte und seine Anweisungen befolgte, so können wir heute auf Jesus hören und seine Anweisungen befolgen. Wir werden erfahren, dass Gott uns durch die schlimmsten Erfahrungen und Erlebnisse unseres Lebens hindurch begleiten wird. Er wird uns nicht alles abnehmen. Das ist eine falsche Sicht des Glaubens. Also wir meinen, wir hätten kein Problem mehr. Wir bekommen dann nur noch gesunde Kinder. Wir werden nie in einen Krieg verwickelt. Wir müssen nie fliehen und so weiter. Was ist denn all mit den Christen, die jetzt auf der Flucht sind? Sind denn die nicht gläubig? Natürlich sind die gläubig, aber Gott sorgt für sie auf seine Weise, nicht im Überfluss. Unser Glaube, da meinen wir ja manchmal, uns geht es ja gut und unsere Erwartungen an Gott, die sind ja auf einem unglaublich hohen Niveau. Wir möchten dann noch mehr. Oh Herr, schenk mir doch eine größere Wohnung. Meine 4 Zimmer sind mir zu klein. Ich brauche noch ein Zimmer mehr. Ich habe nichts dagegen, wenn man ein Zimmer mehr braucht und sich das leisten kann, okay. Aber ich merke oft, wie auf einem hohen Niveau wir Erwartungen an Gott haben. Und wenn ich diese Wohnung mit diesem 5 Zimmer nicht finde, die ich eigentlich will, dann frage ich schon, oh Gott, hat er mich noch lieb? Bei solchen Sachen kann ich mir nur an den Kopf langen. Sagen, wir haben völlig die Dimension verloren des Glaubens. Auf der anderen Seite sind Christen auf der Flucht, müssen froh sein, wenn sie etwas zu essen finden, weil sie am Glauben an Jesus festhalten. Nun, Jesus sagt, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Hier auch der Schlüssel ist, wenn wir auf Jesus hören. Es ist egal, wo du lebst, und zu welchem Volk du gehörst, du wirst vom Tod zum Leben erweckt, du wirst Gottes Fürsorge erleben, vielleicht wirst du nicht im Überfluss leben, aber du wirst genug zum Leben haben. Elia hatte eine schwierige Mission. Wer mit und für Gott unterwegs ist, der kann von schwierigen Aufgaben gestellt werden. Christen in anderen Ländern, wie ich gesagt habe, die müssen ganz anders leben als wir. Sie müssen ihr Land verlassen. Sie müssen damit leben, dass sie verfolgt werden. Sie müssen damit leben, wenn sie zu Jesus finden, von ihren Familien verstoßen werden und sich verstecken müssen. Aber sie glauben und vertrauen Gott, weil sie wissen, was Gott Großartiges für uns getan hat. Dass er uns die Schuld vergeben hat und was für großartige Zukunft vor uns steht. So wie sich Elia versteckt und flüchten musste, so müssen auch heute, gerade jetzt, Christen flüchten und sich verstecken. Jesus sagte schon zu seinen Jüngern, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und Petrus schrieb den Christen, die wegen ihres Glaubens in große Schwierigkeiten geraten waren, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Ist nicht ungewöhnlich. Gott hat euch nicht verlassen. Es ist nicht das Zeichen dafür, dass Gott nicht mit euch wäre. Es ist nichts Ungewöhnliches. Es liegt in der Sache, dass solche Dinge geschehen. Egal, was uns zustößt, es lohnt sich, Gott ganz und gar zu vertrauen. Er wird in jeder Hinsicht für uns sorgen. Er wird vor allem dafür sorgen, dass wir das Ziel erreichen. Petrus lädt uns ein, besonders in schwierigen Zeiten, unsere Sorgen bei Jesus abzuladen. Legt alle eure Sorgen bei Jesus ab, denn er sorgt für euch. Und so wird Gott, so wie Gott für Elia und die Witwe sorgte, wird er auch für dich sorgen, wenn du ihm vertraust. Vielleicht hast du dann nicht den besten Fernseher zu Hause, aber das interessiert Gott eigentlich nicht, ob dein Fernseher so groß ist oder so klein oder ob du keinen hast. Und du kannst lang beten für einen Fernseher, vielleicht gibt er dir den nicht. Was er möchte, ist, dass wir ihm vertrauen. Das geht es im Glauben. Nicht, dass unser Wohlstand vermehrt wird. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr, für das Beispiel von Elia, dem du einen schwierigen Auftrag gegeben hast. Und es ist auch erschütternd, wie Israel und nachher auch Juda sich von dir gelöst haben, wie sie andere Götter verehrten. Anders wichtiger, viel wichtiger Namen als dich, ja, dich sogar komplett verstoßen haben. Und wir wollen uns auch nicht über dieses Volk erheben, sondern es soll uns zeigen, dass wir Menschen eben dazu tendieren, uns so zu verhalten. Und es soll uns wachsam machen, dir treu zu bleiben, im Wissen darum, dass es sich in jeder Hinsicht lohnt und in jeder Hinsicht besser ist, dir Treue zu halten und dir nachzufolgen. Dass es sinnvoll ist, wenn wir uns fragen, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Dass das das Beste ist. Denn du bist nicht ein Gott, der uns quälen will, sondern du bist ein Gott, der das Gute möchte, der das Beste möchte für uns. Wir beten dich an. Amen.